Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachgefragt. Unser Thema diesmal Quadriga 2024. Eine Übungsserie, bei der die Bundeswehr ihre Relevanz in der Bündnisverteidigung zeigt. Seit Januar üben rund 12.000 unserer Soldatinnen und Soldaten die Verlegung deutscher Landstreitkräfte an die NATO-Ostflanke. Quadriga 2024 soll zeigen, ob und wie die Logistik zwischen den NATO-Staaten funktioniert. Gleichzeitig ist es sicher auch ein Zeichen der Wachsamkeit in Richtung Russland. Darüber sprechen wir mit dem Referatsleiter Übungen im Kommando Heer, Oberst Dirk Hamann. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich bei Nachgefragt.
Guten Tag, Frau Hoffmann-Schönemann.
Herr Oberst Hamann, eine Übung wie Quadriga ist ein sehr komplexes Unterfangen. Geben Sie doch zunächst noch mal einen Überblick, was die Bundeswehr wann und wie übt und auch mit wem, denn es ist ja auch eine multinationale Übung.
Sie haben es ja schon angesprochen. Es geht hier unter anderem auch um die Überprüfung logistischer Konzepte, ob wir in der Lage sind, Truppen schnell im ganzen Bündnisgebiet zu verlegen. Unter Verlegung verstehen wir dabei den Transport von Material und Personal an einen für den Einsatz bestimmten Ort. Und in diesem Fall, bei Quadriga 24, sind es eine Vielzahl von Orten, die wir nacheinander oder gleichzeitig bedienen müssen. Das fängt an in Nordnorwegen, geht dann über Zentraleuropa mit Polen und Litauen, über Ungarn und Rumänien. Also wie Sie sehen, die gesamte Ostflanke des NATO-Bündnisgebiets von ganz im Norden bis in den Süden.
Wie plant man eine solche große Übung?
Also wir orientieren uns dabei am Planungsprozess, Übungsplanungsprozess der NATO. Und der sieht ungefähr einen Zeitraum von 2 Jahren vor. Das bedeutet, wenn man im Januar 2024 beginnen möchte, muss man im Januar 2022 mit der Planung beginnen. Und tatsächlich war es so, dass die ersten Überlegungen aus dem Jahre 2021 schon stammen. Und dann über eine Vielzahl von Planungskonferenzen, Sie haben es schon angesprochen, mit bis zu 220 Teilnehmern, die wir an verschiedenen Orten in ganz Europa zusammengezogen haben, um diese ganzen unterschiedlichen Bewegungen, Übungsvorhaben zu orchestrieren. Und dabei geht es eben nicht nur um das deutsche Heer, es geht um alle Organisationsbereiche der Bundeswehr und eine Vielzahl von internationalen Partnern, die wir zu diesen Planungskonferenzen eingeladen haben. Und dazu gehört auch, dass viele dieser Veranstaltungen schon in englischer Sprache stattgefunden haben.
Ja, auch eine weitere Herausforderung.
Auf jeden Fall.
Das Wie, das Wo und auch das Wer haben wir jetzt schon in Ansätzen geklärt. Kommen wir zu dem eigentlich wichtigen Aspekt, das Was. Also was ist das Ziel von Quadriga 2024? Geht es da jetzt reinweg ums Lernen oder vielleicht sogar auch ums Abschrecken?
Aus meiner Sicht, Übungen sind die Währung der Abschreckung und wir wollen abschrecken. Spätestens seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine steht Abschreckung wieder ganz, ganz vorne bei uns im Aufgabenportfolio. Und das erreichen wir dadurch, dass wir sichtbar auch für einen möglichen Aggressor zeigen, wir üben den Ernstfall. Gleichzeitig wollen wir aber auch lernen, denn durch das internationale Krisenmanagement, was jahrzehntelang unsere Aufgaben beherrscht hat, haben wir gewisse Dinge nicht in der Intensität geübt, wie es vielleicht notwendig wäre, um im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zu bestehen. Also richtig ist, beides gilt, wir wollen lernen, wir wollen aber auch abschrecken.
Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Sie haben die einzelnen Abschnitte dieser Übungsserie schon angesprochen. Ich würde sagen, wir beginnen noch mal am Polarkreis mit der ja bereits abgeschlossenen Übung Grand North beziehungsweise auch Nordic Response. Davon hat ja auch der ein oder andere gehört. Was genau wurde da geübt? Und wir haben das Thema Lernen angesprochen. Was haben wir jetzt bereits daraus gelernt?
Sie haben es angesprochen, 2 Übungsnamen, Grand North und Nordic Response. Grand North war zunächst einmal eine nationale Übung, wo wir nachgewiesen haben, dass wir in der Lage sind, über eine strategisch relevante Distanz unter schwierigen Witterungsbedingungen eigene Kräfte bis an den Polarkreis zu verlegen. Das hat uns tatsächlich vor Herausforderungen gestellt, denn der Wintereinbruch in Norwegen war so heftig, dass wir zwischenzeitlich umplanen mussten und gar nicht die Verkehrsträger nutzen konnten, die wir ursprünglich geplant hatten. Okay. Also da haben wir schon einen ersten Übungseffekt erzielt, indem wir einfach eine neue Lage hatten und dann mit Hilfe des Logistikzentrums der Bundeswehr sehr schnell zur alternativen Lösung gekommen sind. Nachdem die Kräfte vor Ort waren, ging es dann in die Übung Nordic Response, wo wir gemeinsam mit Norwegen, Schweden, Finnland und einer Vielzahl von anderen Alliierten unter arktischen Bedingungen den Kampf gegen einen gleichwertigen Gegner am Polarkreis geübt haben. Die skandinavischen Staaten nutzen die Übung gleichzeitig aber auch, um ihre eigenen Verteidigungsplanungen gegen einen russischen Angriff an der Nordspitze Europas zu üben und einer Überprüfung zu überziehen. Und es war für uns, glaube ich, eine echte Erfahrung, so ernsthaft an dieser Übung auch teilnehmen zu können.
Und es zeigt nochmal die Verzahnung, diese ganze Multinationalität und was alles ineinander übergreift, wo man ja sicherlich auch nochmal festgestellt hat, es ist nicht nur das Heer, sondern es sind ja auch andere Teilstreitkräfte.
Auf jeden Fall, denn der Übung in Norwegen ging auch voraus die Verlegung von alliierten Streitkräften vom nordamerikanischen Kontinent. Da war die Marine mit eingebunden, die Luftwaffe war mit eingebunden, um all das an diesem Ort zusammenzuführen, frei nach dem Motto getrennt marschieren und gemeinsam schlagen.
Seit Ende Februar läuft ja auch der Übungsabschnitt Grand Center und auch da gibt es ja eine Anschlussübung oder gab es in Polen und Litauen. Also wie wird da jetzt an der NATO-Ostflanke direkt geübt?
Ja, hier ging es zunächst einmal darum, die neue Kräftekategorie des Heeres, die mittleren Kräfte, das sind Radpanzer, einem Test zu unterziehen. Das heißt, wie schnell sind wir eigentlich in Lage, aus den Friedensstandorten, den Kasernen bis nach Litauen unsere eigenen Kräfte zu verlegen. Und hierbei ging es auch darum, dass wir uns bewusst werden, dass der Raum, der dabei zu überwinden ist, nämlich mit Masse Polen, einige Hindernisse aufweist. Und nicht umsonst hat der SACEUR, also der Oberbefehlshaber der NATO, seinen Schwerpunkt gelegt beim sogenannten Distinguished Visitors Day, beim Übergang über die Weichsel, um hier zu zeigen, dass wir in der Lage sind, auch solche großen Hindernisse mit unseren Fähigkeiten zu überqueren. Und Deutschland ist hier unter anderem mit dem Pionierbrückenbataillon 130 auch in der Lage, eine einzigartige Fähigkeit der NATO zur Verfügung zu stellen.
Auch in Deutschland hat ja im Zuge von Grand Center die Übung Light Spirit stattgefunden. Inwieweit unterscheidet sich denn das, was dort passiert ist, jetzt von dem, was Sie eben aus Polen, Litauen beschrieben haben?
Also während wir in Polen und Litauen vor allem die Verlegung geübt haben und dann am Ende Übungsabschnitte durchführen, die der Kampfkrafterhalt der Truppe dienen und der Weiterbildung der Truppe, findet Allied Spirit in einer Ausbildungseinrichtung der US-Streitkräfte in Europa statt. Und dort wird unter Nutzung modernster Ausbildungs- und Simulationstechnik das hochintensive Gefecht geübt. Und hier hat sich vor allem die Panzergrenadierbrigade 41 herausragend bewährt.
Wir haben den Norden, wir haben die Mitte, jetzt schauen wir nochmal auf den Süden. Mit Grand South findet ja dann ab Ende April ein dritter Teil dieser Übungsserie statt. Da geht es dann über Ungarn nach Rumänien. Wie gestaltet sich dieser Teil der Übung dann?
Ja, die Besonderheit dieser Übung ist, dass hier Luftlandekräfte im Schwerpunkt stehen. Mhm. Wir müssen in der Lage sein, als NATO, und die Bundeswehr leistet dazu ja einen wesentlichen Beitrag, sehr schnell den Schwerpunkt zu verlegen, um auch kurzfristig um eine Krise reagieren zu können. Das heißt, in dieser Übung sollen leichte Kräfte, Luftlandekräfte sehr schnell verlegt werden, um dann gemeinsam in Ungarn und Rumänien im Luftlandeeinsatz zu üben, um zu zeigen, dass wir auch das können. Sprich, von ganz im Norden der Kälte, der Landmarsch in der Mitte und ich sag mal die Luftlandekräfte im Süden. Da leisten wir einen wesentlichen Beitrag, um das gesamte Fähigkeitsspektrum von Landstreitkräften abzubilden.
Sie hatten eingangs ja schon ich nenne es jetzt mal, großes Finale angesprochen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
Ja, der wesentliche Bestandteil aus meiner Sicht, Referatszeit der Übung im Kommando Heer, ist der Übungsanteil Grand Quadriga. Mhm. Denn das ist eine Übung, die sich nicht mit einer internationalen anderen Übung vereint, sondern die haben wir von Anfang an selbst geplant. Und hier wird die 10. Panzerdivision im Schwerpunkt alarmiert. Sie verlegt dann auf Truppenübungsplätze mit ausgewählten Verbänden in Deutschland, erhöht die Einsatzbereitschaft, zum Beispiel unter Nutzung des Gefechtsübungszentrums in der Letzlinger Heide. Und dann werden ausgewählte Truppenteile und hier in diesem Fall mechanisierte schwere Verbände, das heißt Kettenfahrzeuge, auf der Straße bzw. vor allem mit der Eisenbahn Richtung Litauen verlegen, um zu zeigen, dass wenn unsere Alliierten im Baltikum bedroht sind, wir in der Lage sind, nicht nur leichte oder mittlere Kräfte, sondern vor allem die besonders wichtigen schweren Kräfte zu verlegen. Das ist deshalb von großer Bedeutung, da ja mit der Aufstellung der Brigade 45 in Litauen erst im Jahre 2027 gerechnet werden kann und wir praktisch bis dahin nachweisen müssen, dass wir trotzdem in der Lage sind, unseren litauischen Kameraden zur Unterstützung, zur Hilfe zu kommen, falls das erforderlich ist.
Aus unserer Community geht mehrfach die Frage hervor, sind solche Übungen nicht schon eine Provokation in Richtung Russland?
Ich glaube, man darf hier Ursache und Wirkung nicht miteinander verwechseln. Wir üben, weil Russland einen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine durchgeführt hat. Und daher zeigen wir während dieser Übung, was wir können, wozu wir in der Lage sind. Und damit senden wir ein Zeichen einmal an die russische Seite. Wir senden aber auch ein Zeichen an unsere Alliierten, die sich darauf verlassen können, dass wir ihnen zur Unterstützung und zur Hilfe kommen, wenn sie sich einem russischen Angriff ausgesetzt sehen. Und wir setzen ein klares Zeichen auch in unsere eigene Bevölkerung, die erkennt, dass die Bundeswehr, dass das deutsche Heer mit seinen Fähigkeiten in der Lage ist, eine mögliche Aggression auch glaubhaft abzuschrecken.
Mit dem, was wir zeigen, bieten wir Russland damit nicht auch Einblick in das, was wir tatsächlich können?
Ich glaube, wir zeigen damit, welche Fähigkeiten wir haben. Wir zeigen aber nicht, wie wir in einem Ernstfall Europa tatsächlich verteidigen würden. Wir haben dazu virtuelle Szenarien, fiktive Szenarien, und wir benennen Russland nicht als klaren Gegner. Wir üben aber genau dort, wo wir im Ernstfall Europa auch verteidigen würden. Und dass die russischen Medien diese Informationen aufnehmen und in ihren Medien auch wiedergeben, ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass Russland uns schon sehr ernst nimmt mit unseren Anstrengungen.
Damit haben wir jetzt inhaltlich einen, denke ich, ganz guten Überblick bekommen. Das wäre jetzt für mich der Zeitpunkt, Sie auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, um so eine Art Zwischenbilanz mal zu bitten.
Ich bin persönlich als Referatsleiter im Kommando Heer mit der Übung zufrieden. Das mache ich an folgenden Punkten fest. Ich glaube, wir haben es geschafft, eine höhere Visibilität in der Öffentlichkeit und bei unseren alliierten Partnern zu erzeugen. Und das merke ich einfach daran, dass wir eine große Zustimmung bekommen, auch aus der Bevölkerung, die es erträgt, dass mehr und mehr Militärbewegungen auch in Deutschland den Verkehr lähmen oder zu Behinderungen im Flugverkehr führen. Also ich glaube, da ist eine große Akzeptanz. Wir sind visibler in der Öffentlichkeit. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben eine Vielzahl von, ich nenne es mal Mängeln oder Lücken festgestellt, weil wir uns eben jahrzehntelang auf das internationale Krisenmanagement beschränkt haben. Fähigkeiten, die wir in Afghanistan oder in Mali dringend benötigt haben, sind bei der Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr so gefragt. Und diese Lücken haben wir identifiziert und können jetzt gezielt daran arbeiten. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ich habe es vorhin ja auch schon mal angesprochen, bei der Verlegung nach Norwegen hat es Probleme gegeben. Und hier haben wir bewiesen, wie schnell wir in der Lage sind, auch mit solchen Unwägbarkeiten umzugehen. Das stimmt nicht positiv, dass auch die zweite Hälfte der Übung ähnliche Erkenntnisse bringt und wir das gut hinbekommen.
Und auch aus der zweiten Hälfte wird es dann noch weitere Erkenntnisse geben. Kommt jetzt natürlich die Frage auf, Übung ist das eine, Umsetzung ist das andere. Welchen Einfluss haben denn jetzt sowohl diese Zwischenbilanz bereits auf die noch folgenden Übungsanteile? Viel wichtiger aber noch, inwieweit wird das denn Einfluss auf die Truppe haben? Also wann wird das wie umgesetzt, was dort für Erkenntnisse generiert wurden?
Das kommt ganz drauf an. Ich sage mal, wenn es um Verfahrensfragen geht, also zum Beispiel die Frage bei der Alarmierung, ist ein Alarmspruch überall eingegangen, dann kann man den Mangel sofort abstellen. Man kann das nochmal wiederholen und man kann bei Folgeübungen auch sehr kurzfristig sagen, hey, das hat bei der anderen Division nicht so gut geklappt, schaut mal hier rein, macht das mal so. Da haben wir sofort Lessons learned. Und unsere Vorgesetzten lassen sich auch regelmäßig vorlegen, was hat denn jetzt bei der Alarmierung, bei der Verlegung nicht geklappt. Und das stellen wir dann den anderen Verbänden auch zur Verfügung, damit die sofort lernen. Wenn wir technische Herausforderungen identifizieren, dann dauert es in der Regel etwas länger, weil dann müssen Rüstungsprojekte möglicherweise angestoßen werden und das werden wir nicht sofort umsetzen können. Was wir aber sofort erreichen, ist, dass wenn wir üben und die Truppe erlebt selbst, dass ihr Gerät funktioniert, dass wir über eine große Distanz verlegen, dass sie gemeinsam mit Alliierten üben, dann haben wir sofort eine verbessertes Selbstbewusstsein, ein verbessertes Selbstwertgefühl bei den einzelnen Soldaten, die dann aus meiner Sicht auch optimistischer in die Zukunft gucken, wenn das darum geht, das ein oder andere Rüstungsprojekt, naja, kommt dann vielleicht doch etwas später.
Abschließend möchte ich nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft mit Ihnen wagen. Sie hatten jetzt ja auch schon gesagt, Quadriga 2024 ist so ein bisschen auch eine Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, eine Folge der Zeitenwende. Wir haben die Refokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Also auf was können wir uns da in der Zukunft einstellen? Wird es da mehrere solcher Großübungen auch geben? Wird es ein Quadriga 2025 eventuell auch geben? Also was kommt da in Zukunft?
Also Quadriga ist wie ein Label. Das wird es jetzt jedes Jahr geben und man kann sich den Namen also merken und immer mit einer neuen Jahreszahl versehen. Allerdings verbirgt sich dahinter immer ein anderes Übungsszenario, weil vom Ministerium vorgegeben andere Übungsschwerpunkte gesetzt werden. Im nächsten Jahr, 2025, steht der baltische Raum im Mittelpunkt, also die Ostsee. Hier ist die Marine besonders gefordert und wir werden mit einzelnen Übungsvorhaben des Heeres auch hier einen Beitrag leisten. 2026, das ist jetzt schon absehbar, wird das territoriale Führungskommando die Drehscheibe Deutschland beüben. Das heißt, wie nehmen wir in Deutschland Kräfte auf, die dann von deutschem Boden aus weiter in andere Einsatzgebiete verlegen müssen, in den Osten, in den Norden oder in den Süden. Die Erkenntnisse, wie wir verlegen, spielen da, glaube ich, eine ganz besonders große Rolle. Und dann, aus meiner Sicht wieder Heer 2027, dort wird es dann wieder die Übung Steadfast Defender geben, wo also die gesamte Verteidigung Europas geübt werden soll. Und da werden wir als Heer wieder eine wichtige Rolle spielen.
Herr Oberst Hamann, ich danke Ihnen an der Stelle für die Einblicke und für den Überblick. Schön, dass Sie bei uns waren.
Schönen Dank, Hauptmann Schönemann. Hat mich sehr gefreut.
Und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch herzlichen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.